Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem Nachmittag. Wir haben kurze Slots, daher verliere ich nicht viel Zeit mit Einleitungen. Wir freuen uns, Frau Anna-Maria Bartsch zu begrüßen, die in München dissertiert. Und sie wird zu uns sprechen zum Thema Form und Schönheit, Fundament des Menschseins. Sie haben das Wort.
Ganz genau. Herzlichen Dank für die Worte. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und ich möchte auch gar keine große Vorrede halten, sondern sozusagen direkt einsteigen in das Thema dieser Tagung und in das Thema meines Beitrags. Die Frage nach dem Menschsein kann wohl mit Recht als die philosophische Grundfrage bezeichnet werden. Je nach Sichtweise richten sich dahingehende Beantwortungsversuche auf Vergleiche des Menschen mit anderen Menschen, mit Tieren oder auch mit Gott. Ziel solcher Untersuchungen ist es natürlich, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufiltern, um so auf die spezifischen Charakteristika des Menschen zu schließen. Eine solche auf Vergleichung und Abwägung basierende Untersuchung darf jedoch nicht den Fehler begehen, die zu vergleichenden Komponenten, also Gott, Mensch oder Tier, als jeweils unabhängig voneinander zu betrachten. Vielmehr sollten diese als ein Geflecht verstanden werden, das als das Ganze die Bestimmungen des Menschen beeinflusst. Die These, die ich nun im Folgenden plausibilisieren und verteidigen möchte, ist: Das, was den Menschen fundamental charakterisiert, ist seine untrennbare Verschränkung mit Schönheit und Form. Um diese Gebundenheit zu erläutern, möchte ich Ihnen zu Beginn des Vortrags die Ausgangsfrage dieser Konferenz noch einmal ins Gedächtnis rufen, falls Sie sie vergessen haben, nämlich: Was unterscheidet das Menschsein beispielsweise vom Tiersein? Ein Differenzierungsversuch kann durch die Inblicknahme einer weiteren Beziehungsebene, nämlich der des Menschen zu Gott, unternommen werden. Blicken wir dazu zunächst auf eine Stelle in der Bibel. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott wird nämlich in Genesis 1,26 als eine Beziehung auf personaler Ebene bestimmt. In der Beziehung zu Gott ist der Mensch als ein Individuum bestimmt und seine Endlichkeit und Leiblichkeit ist nicht als Mangel, sondern als gottgewollte Individualität begriffen. Im Menschen ist gewissermaßen der göttliche Geist im Individuum und die Würde seiner Person ist durch seine Gottesebenbildlichkeit gesichert. Diese Verschränkung von Gott und Mensch in der Person beschneiden den Einzelnen jedoch nicht in seiner Autonomie und Freiheit, sondern markiert innerhalb dieses Spannungsfeldes gerade dessen Eigenverantwortlichkeit. Denn auch die menschliche Vernunft ist von Gott gewollt und ermöglicht dem Subjekt aus eigenem Antrieb heraus, Wahrheit zu erkennen. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, wie sie im Begriff der Person charakterisiert ist, spielt auch für den Vergleich des Menschen mit den Tieren eine Rolle. Und so komme ich wieder zurück zur Ausgangsfrage dieser Tage. Denn aufgrund seiner exponierten Stellung bekommt der Mensch in Genesis 1,28 den Auftrag, seine Umwelt zu gestalten. Der Mensch hat in seiner Gottesebenbildlichkeit die Verantwortung, schützend und bewahrend gegenüber seinen Mitgeschöpfen zu agieren und nach den Prinzipien der Vernunft und Menschlichkeit auf die gesamte Schöpfung zu achten. Der Mensch ist folglich, im Unterschied zum Tier, nicht nur ein Naturgeschöpf, sondern auch ein Kulturgeschöpf, durch dessen Wesen durch ständiges Streben und Gestalten seine Umwelt geprägt ist. Warum ich Ihnen das jetzt nun erzählt habe, ist für die erste Herangehensweise, nämlich über Thomas von Aquin, ganz entscheidend. Denn das Verständnis des Menschen als Individuum, das strebt und verändert, ist für ihn Ausgangspunkt seiner Begründung eines philosophisch fundierten Menschenbildes. Sein Denken fußt auf dem jüdisch-christlichen Menschenverständnis und er weist in dieser Beziehung seine bis heute bestehende Relevanz und Aktualität. Nach Thomas ist der Mensch nämlich nicht ein Abbild von einem Urbild oder einer Idee, sondern in der göttlichen Schöpfung ist er genau als das Individuum erschaffen, als das er in der Welt wirken soll. Daher beruht die Individualität des Menschseins auf der Einheit mit der Natur und schließlich mit Gott. Aus dem spezifischen Zusammen von Materia und Forma bei Thomas ist die Person bestimmt. Das thomistische Denken dreht sich daher nicht so sehr um das Faktische, sondern um das werdende Sein des Individuums, welches um seiner selbst willen existiert und nicht, eben wie das Tier, im Dienste einer übergeordneten Instanz steht. Das Prinzip der Individuation innerhalb einer Gattung ist also dadurch bedingt, dass eine Materie durch eine Form bestimmt ist. Dies meint bei Thomas nicht nur die Formung eines empirischen Stoffes, sondern es meint auch die unstoffliche Formung durch Gott. Während also die Präsenz des Formbegriffs bei Thomas Bestimmungen des Menschen schon allein durch das Begriffspaar Form Materie evident ist, begründet sich die Relevanz von Schönheit in diesem Kontext erst aus dem menschlichen Streben nach Einheit und Natur, nach Einheit mit der Natur. Thomas erklärt die Einheit zwischen dem Menschen und der Natur als den Sinn von Sein. Diesen Sinn aber benennt er als Schönheit. Die Übereinstimmung des Einzelnen mit der gesamten Schöpfung wird für das Individuum besonders im Empfinden von Schönheit erfahrbar und gibt ihm sozusagen einen Einblick in das göttliche Formprinzip. Die Begriffe der Schönheit und Form bedingen folglich das Postulat einer systematischen Einheit zwischen Mensch und Natur bei Thomas. Man kann sagen, der Schönheitsbegriff erhält eine epistemische Funktion dadurch, dass durch das Erleben einer Schönheit die Kohärenz des eigenen Seins mit der Natur erfahrbar wird. Damit stellt Thomas nicht nur das erkenntnistheoretische Potenzial des Schönheitsbegriffs heraus, sondern er bindet diesen an die Bestimmungen der sinnlichen Wahrnehmung. Dieser Schritt ist ganz entscheidend für die Reflexion auf das Menschsein, denn es bedeutet, dass die epistemische Funktion von Schönheit mit der Wahrnehmbarkeit verbunden ist und sich folglich das Potenzial des Schönheitsbegriffs selbst erst innerhalb eines besonderen Wahrnehmungsmodus generiert. Die Kausalität zwischen Schönheit, Wahrnehmung, Erkenntnis lässt dann den Schluss zu, dass es eben besondere, nämlich schöne Erscheinungen in der Welt gibt, die dem Menschen in gesteigerter Weise sozusagen den Zugang zu Erkenntnis, Wahrheit und Selbstreflexion ermöglichen. Schönheit ist also bei Thomas ein in doppelter Weise verstandener Begriff. Schönheit bezeichnet erstens den Sinn des Seins des Menschen, welcher selbst wiederum in einer allgemeinen Übereinstimmung zwischen Mensch und Natur begründet liegt. Zweitens steht der Begriff in Verbindung mit der Sinnlichkeit des Menschen, indem er nämlich an die subjektive Wahrnehmung phänomenaler Qualitäten gebunden ist. Die zweifache Bezugsweise von Schönheit, sowohl auf eine sozusagen formale und eine empirische Ebene, ist dadurch bedingt, dass beide Bedeutungsebenen auf demselben Formprinzip beruhen. Daher kann eine empirische Schönheit als Hinweis auf die Schönheit Gottes verstanden werden. Diese Schönheit aber ist die Schönheit des Guten selbst, wie sich mit Blick auf eine ganz interessante Passage bei Thomas zeigt. Ich zitiere: In ihrem Subjekt sind Schönes und Gutes dasselbe, denn sie gründen auf dieselbe Realität, nämlich die Forma. Und deshalb wird das Gute als schön gepriesen. Aber sie unterscheiden sich im Aspekt. Das Gute bezieht sich nämlich eigentlich auf das Streben. Das Schöne bezieht sich aber auf das kognitive Vermögen, denn schön wird das genannt, was gesehen gefällt. Thomas' Gedanke ist, dass Schönheit stets im Kontext kognitiver Prozesse des Menschen verstanden werden muss und aus diesem Grunde kann nur der Mensch, nicht aber das Tier, empirische Schönheiten erkennen. Schönheit spielt, so indiziert zumindest dieses Zitat, für das Erkennen des Guten die zentrale Rolle und beeinflusst folglich das Handeln und Wollen des Menschen. Denn das Gute ist das, was alles erstrebt. Bedingt durch den gemeinsamen Ursprung im Begriff der Form kann also im Streben nach dem Guten ein Streben nach Schönheit gewissermaßen mitgedacht werden. Will man daher die Frage nach dem Menschen mit Thomas erörtern, muss ja wohl zunächst der Begriff der Form als ein grundlegendes Charakteristikum des Menschseins herausgestellt werden, denn es ist erst durch die Forma ist der Mensch als Individuum bestimmt. Diese Individualisierung impliziert immer auch ein Streben nach Gott und dem höchsten Guten, und zwar genauer hin, im epistemischen, sozusagen im epistemischen Modus der Schönheit. Schönheit wird vom Menschen als ein Indikator für die göttliche Formierung der Natur verstanden. Wäre nun der Mensch nicht in der Lage, Schönheiten als solche in seiner Umgebung wahrzunehmen und dabei zu einer spezifischen Empfindung zu gelangen, so würde er nicht nach dem Bonum streben und seine Handlungen damit nicht nach der Maxime des Lex Aeternis, des ewigen Gesetzes, ausrichten. Das Streben nach dem Bonum und folglich das Menschsein ist bei Thomas durch den Konnex von Form und Schönheit bestimmt. Diesen Gedanke sehe ich nun bei Alexander Gottlieb Baumgarten aufgenommen und systematisch in einer neuen Disziplin, nämlich der Ästhetik, begründet. Sein Verständnis von Schönheit beruht auf dem griechischen Wort Kalon, das sowohl auf Handlungen als auch auf eine Art der Lebensführung und auf Wissenschaft bezogen werden kann. Auch Baumgarten denkt den Schönheitsbegriff also nicht mit Blick auf eine Normierung der Künste, sondern ihm geht es um die Begründung des epistemischen Potenzials von Schönheit und der Ästhetik als Wissenschaft. Und genau hier kann eine grundsätzliche Ähnlichkeit zwischen Thomas und Baumgartens Schönheitsverständnis diagnostiziert werden. Die Weiterentwicklung Baumgartens besteht nun darin, dass er den Schönheitsbegriff mit einer vollkommenen sinnlichen Erkenntnis kontextualisiert. Schönheit und ästhetische Wahrheit stehen hier auf dem Boden rationalistischer Erkenntnistheorie, deren formale Bestimmungen auch Baumgartens doppelte Ausweisung des Schönheitsbegriffs ausmachen. Denn das macht er genau, wie Thomas das schon getan hat. Da Baumgarten nämlich den formalen Sinn des Vollkommenheitsbegriffs aus der rationalistischen Tradition beibehält, sieht sich nicht nur der Begriff der Schönheit, sondern seine gesamte Ästhetik von einer solchen Formalität durchzogen. Entsprechend postuliert er in der Ästhetika, Paragraph 14, Zitat, der Zweck der Ästhetik ist die Vollkommenheit der sinnlichen Erkenntnis als solcher. Diese aber ist die Schönheit. Erstens ist Schönheit bei Baumgarten also eine Perfectio Cognitionis Sensitivae, also eine vollkommene sinnliche Erkenntnis. Und sein Verständnis von Perfectio beruht dabei eben auf dem Wolffschen Verständnis, auf dem Gedanken, dass Vollkommenheit auf einer formalen und allgemeinen Einheit des Mannigfaltigen in einem beruht. Wie bei Thomas, so handelt es sich auch hier um eine Doppeldeutigkeit des Schönheitsbegriffs, der einmal als die Schönheit der Erkenntnis, das andere Mal als die Schönheit einer sinnlichen Vorstellung definiert ist. Damit ist der Begriff gewissermaßen durch einen Zirkel bestimmt und betrifft einerseits die Bestimmungen des Objekts, andererseits aber auch die Konstitution der subjektiven Erkenntniskräfte des Rezipienten. Erst eine Entäußerung der formalen Bestimmungen an einem empirischen Material erklärt Schönheit dann zu einer empfundenen Vollkommenheit. Schönheit ist folglich nicht nur auf einer kognitiven Ebene bestimmt, sondern kann und muss ebenso sinnlich wahrgenommen werden. Auch Baumgartens Schönheitsverständnis steht damit auf dem Boden des Formbegriffs und bestärkt sozusagen die kausale Beziehung zwischen Objekt und Subjekt, wie sie bereits bei Thomas durch die vorausgesetzte systematische Einheit von Mensch und Natur, aus der so dann Handeln und Denken des Menschen auch bestimmt ist, vorherrscht. Vor dem Hintergrund eines solchen doppelten Schönheitsverständnisses auf der Basis von Form kann auch für Baumgarten gefolgert werden, dass aus der Verschränkung von Schönheit und dem Streben nach dem Guten eine gewisse Affinität des Menschen für eine vollkommene Erscheinung besteht. Schönheit kann folglich bei beiden Denkern als ein Indikator einer Kohärenz zwischen Subjekt und Natur sowie als eine besondere Zugangsmöglichkeit zur Erkenntnis verstanden werden. Im Horizont der hier explizierten Kontinuität zwischen Baumgarten und Thomas erwächst Ästhetik als Disziplin gewissermaßen zu einer Wissenschaft oder zu einer Disziplin, die eben nicht in erster Linie das Kunstwerk, sondern eben den sinnlichen Menschen im Zentrum hat und diesen charakterisiert. Es ist daher nur konsequent, wenn Kant in der dritten Kritik die Frage nach den Bedingungen ästhetischer Urteile stellt und deren Wert gegenüber objektiven und logischen Urteilen herausstellt. Die Möglichkeit aller objektiven Erkenntnis erfordert, dass sie als Ausdruck eines transzendentalen Bewusstseins begründet werden kann. Um das A priori der Erkenntnis von der Subjektivität völlig freizuhalten, darf dieses A priori nur die Form jener Erkenntnis betreffen, nicht aber die empirische Materie. Mit anderen Worten legen die a priorischen Begriffe die Form der Erkenntnis frei. Diese Form der Erkenntnis ist gewissermaßen das Strukturprinzip, das das Mannigfaltige der Sinnlichkeit ordnet und eine synthetische Erfahrung ermöglicht. Auch bei Kant beruht der gesamte menschliche Erfahrungsbereich auf dem Gedanken einer grundlegenden Systematizität von Mensch und Natur. Aus einem gemeinsamen Ursprung heraus, der für Kant nach Kant angenommen werden muss, allerdings nicht bewiesen werden kann, vollzieht sich das menschliche Denken und Handeln in einer Übereinstimmung mit den Gesetzen der Natur. Kant verankert dies systematisch, indem er alle Erfahrungen als ein Mixtum Compositum aus Sinnlichkeit und Verstand konzipiert. Dieses grundlegende Verständnis betrifft dann auch den Schönheitsbegriff, der in erster Linie formal bestimmt ist und zur Charakterisierung eines besonderen Bewusstseinsmodus dient. Form, verstanden als das a priorische Erkenntniskriterium, ist nicht nur die Bedingung von Erfahrung, sondern auch von Kants Konzeption der Sittlichkeit sowie des Begriffs der Schönheit, denn diese sind selbst an ein eigenes a priori gebunden. Form und Schönheit stehen also in ähnlicher Weise wie bei Baumgarten und Thomas in einem erkenntnistheoretischen Kontext, der die Ordnung der vielfältigen Daten der Erfahrung und folglich die Erkenntnis der Erfahrungsgegenstände ermöglicht. Für alle drei Philosophen kann nun abschließend ein ähnlicher Gedankengang nachgezeichnet werden, der letztlich die Frage nach dem Menschsein mit dem Begriffspaar Form-Schönheit beantwortet. Die Entwicklung der Begriffe Form und Schönheit von Thomas zu Baumgarten vollzieht sich auf dem Fundament rationalistischer Psychologie. Trotz der einerseits explizierten Ablehnung rationalistischer Philosophie durch Kant, muss andererseits von einer Übernahme rationalistischer Motive in die Theorie des Geschmacks gesprochen werden, die den Schritt einer transzendentalen Legitimierung von objektiver Erfahrung beeinflusst. Aus der Kontinuität, beginnend mit Thomas bis zu Kant, erwächst gewissermaßen das Begriffspaar Form-Schönheit, das den Menschen als ein verstandesmäßiges Wesen mit einer Affinität für Schönheit und Einheit charakterisiert. Aus dem Erleben von Schönheit, das durch eine spezifische Erscheinung ermöglicht ist, kann dann eine besondere Empfindung resultieren, die ihrerseits als schön empfunden wird. In der Übereinstimmung der Erscheinung mit der eigenen Empfindung wird dem Menschen dann sein gemeinsamer Ursprung mit der Natur auf Basis des Formbegriffs bewusst und ist Grund für sein Handeln und Denken und dem Streben nach Einheit. Die Auswirkungen dieses Faktums für die gesamte Kulturbildung des Menschen liegt ganz deutlich auf der Hand. Form und Schönheit scheinen dann nämlich geradezu jeden Bereich menschlichen Lebens zu beeinflussen. Wenn der Mensch über eine grundlegende Tendenz zu Form und Schönheit verfügt, dann nehmen offenbar schöne Dinge im Allgemeinen und Natur- und Kunstwerke vielleicht im Besonderen einen ausgewiesenen Platz in Fragen philosophischer Erkenntnistheorie, Ethik oder auch Religionsphilosophie ein. Den Menschen zur Vernunft zu bringen, um die Begrüßungsworte heute Morgen von Herrn Merck noch einmal aufzugreifen, kann dann geradezu bedeuten, ihn dazu anzuhalten, durch Schönheit, durch ästhetische Bildung seine Vernunft dahingehend zu aktivieren, mit Verantwortung auf seine eigene Umwelt und auf seine Mitgeschöpfe zu achten. Herzlichen Dank.